Es ist Montagabend, herzlich willkommen hier im Kepler Salon. Es freut mich, dass doch einige die tropischen Temperaturen nicht gescheut haben und hier den Weg hergefunden haben. Und ich darf Sie beruhigen, vielleicht ist beim Heimgehen schon die Abkühlung, die ersehnte Abkühlung da. Der heutige Abend stellt sich die Frage nach der Weltraumnation Österreich. Und bevor wir jetzt auf das Thema eingehen, möchte ich einmal den Gast des heutigen Abends begrüßen, Herrn Professor Leo Ludig. Herzlich willkommen.
Guten Abend. Danke.
Zum Inhalt kommen wir gleich. Vorher ein paar organisatorische Punkte. Sie kennen es. Die Veranstaltungen hier im Salon, die erleben Sie bei freiem Eintritt. Und wir danken unseren Subventionsgebern, der Stadt Linz, dem Land Oberösterreich, den Sponsoren und unserem Unterstützungsverein, der Freunde des Kepler Salons. Sie werden heute im Anschluss auch die Möglichkeit haben, es gibt einen Infodesk der Freunde des Kepler Salons. Können Sie sich informieren. Bitte werden Sie Mitglied der Freunde und sichern Sie damit unsere zukünftige Arbeit. Es gibt Barbetriebe, es gibt etwas zu kaufen, das können Sie jederzeit auch während des Salons machen. Der Abend selbst wird audio- und audiovisuell aufgezeichnet. Sie haben in den nächsten Tagen die Möglichkeit, das auf der Homepage von DorfTV und auf der Homepage des Kepler Salons nachzulesen und nachzuhören. Ja, Herr Professor Ludig, Sie waren Professor, Mittelschulprofessor für Physik, Mathematik und Chemie an Welser Gymnasien, waren aktiv oder sind aktiv in der Ausbildung von Physikpädagogen an der JKU und haben sich seit den 90er Jahren für die Errichtung eines Science Centers, so bezeichnet man das, in Österreich stark gemacht mit dem Ziel einer interessierten Öffentlichkeit, allen voran Kinder und Jugendlichen, die Naturwissenschaften und die Technik näher zu bringen. Und waren somit der Wegbereiter des Welser Science Centers Velios, wo sie auch heute noch, gerade jetzt aktuell, Ausstellungen kuratieren. Sind Autor mehrerer Bücher, die sich auch mit der physikalischen Erklärung von Alltagsphänomenen beschäftigen und sind langjähriger Kolumnist in den oberösterreichischen Nachrichten und dadurch auch vermutlich vielen ein Begriff. Es ist 25 Jahre her, seit der viel zitierte Astronaut Franz Fieböck seine Kreise um den Planeten gezogen hat. In diesen 2,5 Jahrzehnten, seit diesem Ereignis, gab und gibt es zahlreiche Weltraumforschungsprojekte, wo es auch eine österreichische Beteiligung gibt. Die Frage ist jetzt, können wir von einer Weltraumnation Österreich sprechen und falls ja, was macht uns dazu? Dazu bitte ich um Ihre Ausführungen.
Ja, recht herzlichen Dank für die Einladung und für die freundliche Einbegleitung. Meine Damen und Herren, ein herzliches Dankeschön Ihnen, dass Sie heute den Weg am Klosterhof vorbei hierher gefunden haben. Weltraumnation Österreich mit Fragezeichen, habe ich es genannt. Das ist so das Programm von heute, dass wir in einer guten halben Stunde einmal abarbeiten sollen. Und die Frage ist, dieses Fragezeichen. Nun, ich könnte mir es leicht machen und sagen, geben wir das Fragezeichen weg. Österreich ist eine Weltraumnation, denn wir haben momentan den Direktor der Abteilung der Erdbeobachtung bei der ESA als Österreicher. Und wenn bei der wichtigsten Abteilung der Europäischen Space Agency ein Österreicher Direktor ist, dann bedeutet das etwas. Dann bedeutet das durchaus, dass wir als Weltraumnation zumindest in Europa angekommen sind. Denn die Abteilung Erdbeobachtung ist die wichtigste Abteilung, ist auch die Abteilung, die das meiste Geld der ESA zur Verfügung hat. Erdbeobachtung, das ist nicht nur, dass Sie schon wissen, dass wir möglicherweise nicht mehr trockenen Fußes nach Hause kommen, weil die Wettersatelliten uns diese Bilder liefern. Erdbeobachtung bedeutet nicht nur, dass wir landwirtschaftliche Gebiete viel besser erkennen können, auch in unwegsamen, noch unwegsamen Gebiet. Erdbeobachtung ist gerade dann wichtig, wenn es zu Katastrophen kommt. Wenn wir etwa Erdbeben haben, wo wir dann mit Landkarten nichts mehr anfangen können, wo wir in verschüttete Gebiete gehen müssen, um da zu wissen, wie es aktuell aussieht, bedient man sich der Daten der Erdbeobachtung. Und an dieser für die Welt entscheidenden Position steht seit diesem Frühjahr ein Österreicher, nämlich Herr Dr. Aschbacher. Also könnte ich es mir einfach machen und sagen, Österreich ist eine Weltraumnation, wir haben den Direktor der wichtigsten Abteilung, danke, das war es. Gehen wir es aber doch etwas systematischer an und schauen wir uns an, wer denn diese ersten österreichischen Astronomen gewesen sind. Und da können wir in Oberösterreich wieder sehr stolz sein. Da haben wir als einen der ersten Johannes von Gmunden, der Physiker, Mathematiker, Astronom gewesen ist, an der Wiener Universität gelehrt hat und der ein wahrer Didaktiker des Weltraums gewesen ist. Er hat nämlich Planetentafeln, Anschauungsmodelle entwickelt, um seinen Studentinnen und Studenten des 15. Jahrhunderts den Weltraum näher zu bringen. Und da hat er einen Mann gehabt, einen Studenten, der in der Nähe von Wels oder auch in der Nähe von Linz geboren ist, nämlich in Peuerbach, Georg von Peuerbach. Und Georg von Peuerbach, dem waren die Daten bekannt, die Daten der Gestirne, der Planeten, und der war ein großer Zweifler an dem damals gültigen geozentrischen Weltbild. Er war damit ein Wegbereiter auf dem Weg zum kopernikanischen Weltbild und ist als erster tatsächlicher und wirklicher Astronomieprofessor der Universität Wien in die Literatur auch eingegangen. Konrad Haas im 16. Jahrhundert war der erste Europäer, der sich mit dem Raketenantrieb beschäftigt hat. Raketen kannte man, die Chinesen hatten schon im 12., 13. Jahrhundert Raketen zur Belustigung, also Feuerwerksraketen waren das. Und Konrad Haas hat sich aber als erster Europäer gedacht, wie kann es denn sein und wie kann es gelingen, dass wir eine Rakete in den Weltraum schießen? Da brauche ich ja sehr viel Kraft, dass ich also so eine Masse beschleunige. Und er ist auf die Idee gekommen, wir beschleunigen die Rakete ein bisschen und wenn sozusagen in der ersten Brennkammer der Treibstoff verbrannt ist, dann sprengen wir das, was wir nicht brauchen, diese ganzen Kammerwände weg und dann ist die ganze Rakete leichter und der nächste Schub gelingt daher umso besser. Er hat das Prinzip der Mehrstufenrakete im 16. Jahrhundert bereits aufgezeichnet. Als erster Europäer, als erster außerhalb Chinas lebender Mann. Maximilian Hell, 18. Jahrhundert, hat sich die Venusdurchgänge angesehen. Also, wenn vor der Sonne ein Planet vorbeizieht, dann ist das so ein ganz kleiner Punkt, Marsdurchgang, Venusdurchgang, nennt man das dann. Und Maximilian Hell hat sich die Daten eines solchen Venusdurchganges von verschiedenen Orten genommen, und zwar die Dauer genommen, wie lange man von einem Ort die Venus vor der Sonne gesehen hat. Und wenn man von verschiedenen Orten zur Sonne schaut, es ist zwar nicht so stark winkelmäßig, wie ich es hier zeichne, aber nur um eine Vorstellung zu haben, dann hat man eine sogenannte Parallaxe und dann kann man rückschließen auf die Entfernung Erde-Sonne. Das hat er gemacht und hat berechnet, dass die Erde von der Sonne 152 Millionen Kilometer entfernt ist. Der heutige aktuelle Wert 149 Millionen oder 150 Millionen Kilometer gerundet. Das heißt, im 18. Jahrhundert hat er das mit einer Präzision berechnet, die erstaunlich ist. Guido von Pirquet, der hat 1928 veröffentlicht, wie man zur Venus kommen könnte. Man muss ja da mit der Erdrotation arbeiten, mit der Bewegung der Erde um die Sonne. Man muss dann sich an anderen Planeten vorbeihandeln, um sogenannten Swing-by-Prozess zu machen. Das heißt also, einen Schwung mitzunehmen. Und das hat er 1928 berechnet, eine Venus-Sonde sozusagen rechentechnisch von der Erde zur Venus gebracht. Und genau das ist bei der ersten sowjetischen Sonde, die zur Venus gestartet ist, 1961 von den Russen benutzt worden. Oder Victor von Hess, ein Nobelpreisträger, der 1912 sich die Frage gestellt hat, woher kommt die Radioaktivität? Na, wenn man im Mühlviertel oben ist, dann hat man eine sehr starke Radioaktivität. Und wenn man in Apethlon im Burgenland ist, eine geringere, und zwar signifikant geringere Radioaktivität. Also nahm man an, dass die Radioaktivität aus der Erde kommt, aus dem Gestein kommt. Andere Wissenschaftler haben gesagt, nein, die Radioaktivität, die kommt aus dem Weltraum zu uns. Und jetzt hat Victor Hess gesagt, ein ganz einfaches Experiment brauche ich da nur machen. Ich entferne mich von der Erde, messe die Radioaktivität, nimmt sie ab, dann kommt sie von der Erde, nimmt sie zu, dann kommt sie vom Weltraum. Und er ist mit Fesselballons, Heißluftballons in die Höhe gestartet, einige Kilometer entfernt, er war noch nicht im Weltraum. Weltraum beginnt so bei 100 Kilometern Entfernung, da war er noch nicht. Aber er hat die Höhenstrahlung entdeckt und hat damit einen ersten Schritt auch gemacht hinaus, messtechnisch als Mensch. Messtechnisch einen ersten Schritt nahe an die Grenze des Universums. Franz Abton Julinski, als ich diese Ausstellung, Sie haben Flyer ja liegen, kuratiert habe, schwerelos im Velios noch bis 5. Oktober zu sehen, da habe ich mir vorgenommen, das darzustellen, die Bedeutung Österreichs in der Weltraumforschung. Und da bin ich dann auf einen Mann gestoßen, der in Wales 1974 gestorben ist, Franz Abton Julinski, der 1920 Folgendes aufgeschrieben hat. Der hat gesagt, wie steuert man denn im Weltraum einen Weltraumkörper? Also auf der Erde, wo die Lufthülle ist, kann man fliegen aufgrund des hydrodynamischen, des aerodynamischen Auftriebs, dass eben die Luft über eine Tragfläche gleitet und der Druck oberhalb der Tragfläche geringer ist als unterhalb und deswegen fliegt das Flugzeug. Bernoulli-Prinzip für die Fachleute. Nur im Weltraum haben wir keine Luft. Dort muss ich also irgendwie anders steuern. Und Abton Julinski hat gesagt, da steuern wir durch Rückstoß. Das heißt, wir strahlen aus dem Flugobjekt Ionen oder Elektronen aus und wenn die Elektronen in die eine Richtung wegfliegen von dem Objekt, dann bewegt sich das Objekt in die andere Richtung. Da hat man gesagt, dieser Julinski ist ein Narr. Elektronen, Ionen, sind so winzig klein. Raketen oder irgendwelche Raumkörper, Masse groß. Das kann's doch nicht sein, dass das funktioniert. Heute steuern wir im Weltraum durch Ionenemission, was übrigens dann, wenn wir zu Astromir kommen, auch ein Experiment des Herrn Fibig gewesen ist, mit Ionenemission im Weltraum draußen gerät. Das ist eine Steuermöglichkeit unter mehreren. Ein Österreicher. Naja, wir haben also in unserer Ausstellung eine Menge an Österreichern. Wir haben uns gesagt, also alles sind Österreicher, die im erweiterten Österreich-Begriff Platz haben. Also Altösterreich, Altösterreich, Monarchie auch natürlich. Und dann stand ich vor einer wichtigen Frage. Einer der wichtigsten im ganzen Weltraum geschehen sozusagen in der Geschichte ist der Genius Loci. Der ist in Weil der Stadt geboren, in Regensburg gestorben. Das ist nicht klassisches Österreich. Aber Johannes Kepler hat 1594 bis 1600 in Graz gelehrt. Er war der Professor für Mathematik und Moral, hat es damals geheißen. Also auch etwas Interessantes. Ich als auch Mathematiker weiß, dass wir Mathematiker ja sehr moralsichere Leute sind. Also darum ist das nicht von ungefähr, diese Kombination. Er hat aber dort etwas Entscheidendes gemacht. Er hat dort gesagt, wenn ich um die Sphären der Planetenbahnen Körper umschreibe, dann sind das die sogenannten platonischen Körper. Also die regelmäßigen Körper, Würfel, Oktaeder, Pentagon, Dodekaeder. Und warum konnte er das machen? Weil die Bahnen der Planeten damals Kreisbahnen waren. Nein, es waren nicht Kreisbahnen, sondern man hat geglaubt, es sind Kreisbahnen. Denn Aristoteles hat gesagt, die vollendetste Bewegung ist die Kreisbewegung. Und das Weltall hat der liebe Gott gemacht. Und was der liebe Gott macht, ist vollendet. Daher müssen diese Bahnen Kreisbahnen sein. Und Kepler hat nachgewiesen, da kommt jetzt der Moralprofessor heraus, Kepler hat nachgewiesen, dass ich deswegen so vollkommen sein muss, weil ja da diese mathematischen Körper hineinpassen. Hat in einem Buch Mysterium Cosmographicum festgelegt. Er ist dann nach Prag gekommen, an den Kaiserhof, Rudolfs II., hat dort die Maßtabellen seines Vorgängers Tycho Brahe übernommen. Tycho Brahe, ein Däne, ein Niederländer, der nach Prag gekommen ist und der ein hervorragender Beobachter gewesen ist, hat eine Unzahl an Daten hinterlassen, die Kepler genommen hat, und dann hat er gerechnet. Und dann hat er gerechnet und ist nie auf eine Kreisbahn gekommen. Und da ist er drauf gekommen, die Planeten müssen sich auf Ellipsenbahnen um die Sonne bewegen. Die Sonne steht in einem Brennpunkt. Und dann hat auch das zweite Keplersche Gesetz, dass sozusagen in Sonnennähe der Planet schneller sein muss und in Sonnenferne der Planet langsamer sein muss, auch aufgeschrieben in Prag. Sie müssen sich vorstellen, ich nehme an, im Kepler-Salon hat man schon einmal über Johannes Kepler referieren lassen, jemand, der diese Person dargestellt hat. Sie müssen sich vorstellen, der kommt plötzlich drauf, dass das, was in einem Buch kurz vor 1600 niedergeschrieben hat, falsch ist. Weil es keine Kreisbahnen sind. Und er sie sogar noch bewiesen hat mit den Körpern. Und jetzt gibt er heraus ein Buch, Astronomia Nova, die neue Astronomie, und sagt, was kümmert mich das, was ich vorgestern gesagt habe, heute ist es die Ellipsenbahn. Und dann ist er nach Linz gekommen, hat er hier gewohnt und war hier Lehrer. Und hier hat er 1618 das dritte Keplersche Gesetz aufgestellt. Die Quadrate der Umlaufzeiten zweier Planeten verhalten sich wie die dritten Potenzen ihrer großen Halbachsen. Und damit hat er vollkommen beschrieben und seither bis heute gültig die Planetenbahnen. Graz ist Österreich, Prag war Altösterreich, Linz ist Österreich, also haben wir auch Kepler in unsere Ausstellung aufgenommen. Dafür sind wir Österreicher ohne dies bekannt, dass wir gute Leute aufnehmen, schlechte abschieben. So haben wir aus Hitler einen Deutschen und aus Beethoven einen Österreicher gemacht. Also Kepler findet sich auch hier in dieser Reihe. Wenn wir, und das hat mich auch überrascht, was Sie hier sehen, ist ein Mondglobus aus unserer Ausstellung. Ich habe einen Mitarbeiter gebeten, er möge rot-weiß-rote Fahnen auf einen Mondglobus dort hineinstecken, wo dieser Krater nach einem Österreicher benannt ist. Und Sie sehen, für das kleine Österreich haben wir auf dem Mondglobus doch so 30, 40 Benamsungen von Kratern auf der Mondoberfläche. Wie sieht es nun mit der Raumfahrt in Österreich aus? Nun, die Raumfahrt, die ist ja 1957 gestartet. Ich erinnere mich noch, dass damals wir das gehört haben vom Sputnik. Also das war, damals war ich 10 Jahre alt, das war dann schon ein Erlebnis, wie dieser Sputnik. Wir sind dann geschaut, haben dann geschaut, dass man also auch sehen, den Sputnik hier um die Erde kreisen und dann diese Signale einmal aus dem Weltraum zu hören, das war schon etwas sehr Eindrucksvolles. Aber Österreich hat 1931 eine Rakete vom Schöckl, vom Graser Schöckl nach St. Radegund weggeschickt, mit 102 Briefen an Bord von Friedrich Schmiedl, einem Österreicher, der sozusagen ein Raketenpionier gewesen ist. Und interessanterweise findet sich keine Friedrich Schmiedl-Briefmarke von der österreichischen Post, sondern nur eine Beimarke. Das links unten, was Sie im Bild sehen, ist eine Beimarke. Die ist von der österreichischen Post 1951, 20 Jahre nach dem Raketenstart, entstanden. Aber Paraguay zum Beispiel hat eine wunderschöne Marke von Friedrich Schmiedl hier, sie haben farbenprächtig herausgegeben. Wenn wir jetzt, Sie haben es angedeutet, in der Einleitung die Forschungsarbeiten österreichische Institute ins Auge nehmen, dann sehen wir, dass schon in den 1950er Jahren es einen internationalen astronautischen Kongress gegeben hat in Innsbruck, weil wir schon damals in der Plasmaphysik der Ionosphäre sehr weit waren, allerdings noch nicht mit Raketen, sondern wir haben Messinstrumente am Boden gehabt, haben die Ionosphäre Zusammensetzung beobachtet. Die Ionosphäre, das ist der Bereich der Atmosphäre jenseits von 100 Kilometern Entfernung und das ist laut Definition der Weltraum. Demnächst wird es mal wieder in den österreichischen Nachrichten kommen, wo beginnt der Weltraum? Eigentlich sind wir im Weltraum ja auch, wenn wir hier auf der Erde sind, wir sind ein Teil des Weltraums, aber der außerirdische Weltraum, der beginnt laut Konvention zwischen 80 und 100 Kilometern von der Erde entfernt. 1960er Jahren, da entwickeln wir bereits in Österreich in einzelnen Instituten Instrumente zur Erforschung des Weltalls. Hier waren vor allen Dingen Grazer Institute federführend dabei, die hier in der Nachrichtenkommunikation tätig sind. Und das ist, er hört es nicht gerne, das ist der Weltraumpapst Österreichs, Professor Willibald Riedler. Professor Riedler war Professor in Skandinavien, in Schweden. Und das war das Glück für uns, dass er dort in Schweden an Programmen mitgearbeitet hat, zusammen mit der Sowjetunion. Und als er dann 1969 nach Graz berufen wurde, hat er sofort damit begonnen, dass er in Graz die Institute, die sich mit der Weltraumkommunikation beschäftigt haben, zusammengeführt hat und zu Weltrauminstituten gemacht hat. Und er hat auch eingefädelt das 1991 dann stattgefundene Projekt Austromir 91. Das konnte er machen, weil er über seine Vergangenheit Skandinavien mit den Russen dort eben auch interessante Verbindungen hatte. Und was dazu kommt bei Austromir, wir kommen dann noch kurz darauf zu sprechen, Fibek war der erste nicht-russische Kosmonaut auf der Mir. Und das war natürlich auch für die Russen leicht zu argumentieren. Österreich ist ein neutrales Land. Also wenn wir schon einmal einen Nicht-Russen nehmen, dann nehmen wir jemanden aus einem neutralen Land. Und dann haben wir außerdem den Willibald Riedler da. Und der Willibald Riedler, der ist uns bekannt als ein solider Wissenschaftler.
Ist ja auch jetzt noch so, dass der Schwerpunkt der Weltraumforschung in Österreich in Graz liegt, oder? Ist
jawohl, das ist nach wie vor liegt der Schwerpunkt. Wir kommen dann zum österreichischen Satelliten, der von der Grazer Universität aus gebaut wurde. Das sind dann in den 70er Jahren, die Austrian Space Agency gegründet worden. Wir sind damit Mitglied als Teil der ESA geworden und das Institut für Weltraumforschung der Akademie der Wissenschaften ist in Graz. Wir beteiligen uns an mehreren Projekten in den 70er Jahren und sind auch bereits mit Experimenten beteiligt im Europäischen Weltraumlabor Space Lab. Das heißt also, hier sind schon österreichische Experimente mit an Bord. Und dann kommt 1991 das Projekt Austromir. FIBÖG, zusammen mit Clemens Lothaler, haben das Auswahlverfahren gut überstanden, muss man sagen, bei so einem Auswahlverfahren. In unserer Ausstellung können Sie auch Ihre Astronautentauglichkeit testen. Wir haben dort einen Drei-Achsen-Trainer, da sind Sie dann eingespannt drinnen und drehen sich in alle drei Raumrichtungen. Aber wir haben die Light-Version, das, was auch Piloten, wenn sie die Pilotenausbildung machen, müssen, über sich ergehen lassen müssen. Aber alle, die das bisher bei uns in der Ausstellung gemacht haben, waren begeistert von diesem Herumwirbeln da im Raum. Man wirbelt sich selbst herum. FIBÖG ist mit seinem Gerät auch noch in einer Zentrifuge drinnen gewesen im Training auf diesen Raumflug, weil die Belastungen bei einem Raumflug sind etwa 6-, 7-, 8-fache Erdanziehungskraft. Das bedeutet also, Sie werden da an den Sessel gedrückt, als ob Sie 8-mal so schwer wären. Nun schauen wir uns aber zunächst einmal an, diese Beteiligung an internationalen Weltraummissionen. Ich habe Ihnen hier eine Internetseite und da sehen Sie, wenn wir da einfach ein bisschen herunterscrollen, dass das Institut für Weltraumforschung der Akademie der Wissenschaften in Graz an sehr vielen Projekten beteiligt ist, am Projekt Erforschung des Saturn, der Erdmagnetosphäre, aktuell bei der Mission zum Jury, zu diesem Kometen, den man heuer im September dann abstürzen lassen wird, nicht den Kometen, sondern die Sonde, weil wir keine Daten mehr empfangen von dort. Sonne, Erdmagnetfeld, Jupiter-Erforschung. Wir sind da immer in Kollaboration mit der chinesischen Nationalen Space Agentur, mit der ESA, mit der indischen, mit der russischen, also Österreich ist hier an vielen solchen Missionen zum Teil federführend beteiligt, aber an sehr vielen auch assoziierend. Auch das Institut für Kommunikationstechnologie und Satellitenkommunikation der Universität Graz ist hier tätig. Da kommen wir dann noch bei diesem Institut dazu, wenn wir zum österreichischen Satelliten kommen. Austromir 91. Austromir 91. Hier haben Sie die drei Kosmonauten, die mit der Soyuz-Rakete hinaufgeschossen worden sind zur Raumstation Mir. FIBÖG links, momentan Direktor bei Berndorf. Volkov und Abakirov. Das sind die drei Kosmonauten, die 2 Tage lang geflogen sind, bis sie auf der Mir waren. Das sind 400 Kilometer, also St. Pölten-Innsbruck geht schneller als da hinauf. Aber man musste verschiedene Umrundungen der Erde zuerst machen, damit man also richtig andockt. Was war die Aufgabe von Austromir? 14 wissenschaftliche Experimente hat FIBÖG machen müssen. Da geht es darum, in einem Projekt, wie ist denn die Funktion der Muskulatur im Zustand der Schwerelosigkeit. Ich meine, jetzt werden wir auf den Boden gepresst. Wir müssen dagegen sozusagen kämpfen, dass wir nicht umfallen. Und da ist jetzt die Frage, wie ist das in der Schwerelosigkeit? Und Dosimir, da hat man etwas gemacht, was auf den Abdon Ulinski zurückgeht. Man hat nämlich die Ionenemission untersucht, wie funktioniert die Ionenemission im Vakuum. Ein anderes Projekt war Pulstrans, das Herz. Wie funktioniert das Herz in der Schwerelosigkeit? Jetzt muss das Herz sozusagen und auch die Venenklappen müssen das Blut von den Beinen da heraufbringen, damit es zum Herzen kommt. Das Erste, was Astronauten verspüren, wenn sie in die Schwerelosigkeit kommen, dass ihnen das Blut ins Gesicht steigt und sie sind aufgedunsen.
Entschuldigung, kann man bitte ein Mikrofon haben? Oder? Nachher.
Mikrofon
hat die Frage noch Zeit? Bis später. Oh, bitte, später dann. Ja.
Ja. Mikrowip, dieses Zittern, das Unwillkürliche, das jeder Mensch hat, verändert sich das irgendwie in der Schwerelosigkeit? Es waren medizinische Experimente und technische. Sehr viele medizinische. Weil nur über medizinische Experimente bekommt man entsprechend viel Geld. Wenn sich die Menschheit erwartet von einem Raumausflug, dass dann vielleicht ich um ein paar Monate länger leben kann, dann fließen die Geldmittel. Dann ist die Pharmaindustrie dabei. Und daher hat man sehr viele medizinische Experimente gehabt. Haben wir schon ein Mikrofon, oder? Ja, bitte. Dann können Sie Ihre Frage stellen, wenn es da dazu passt. Ja.
Gehört das schon zum Bereich der Astrobiologie?
Naja, heute würde man sagen Astrobiologie. Das ist schon richtig. Ja, ja. Astromedizin, Astrobiologie ist dieser Bereich, wenn wir das einteilen wollen. Ja. Die Verlagerung des Blutes der verschiedenen Körperflüssigkeiten in der Schwerelosigkeit ist untersucht worden. Wie orientieren wir uns überhaupt im Weltraum? Da gibt es kein Oben und Unten. Na, wenn Sie einmal einen Skikurs miterlebt haben in der Jugend oder Lehrer sind, dann wissen Sie, am Skikurs muss man Lawinenkunde machen. Und dann sagt man zu den Jugendlichen, zu den Kindern, wenn du in der Lawine verschüttet bist, wie weißt du, wo oben ist, wenn du zum Graben anfängst? Weil du wirst dich herumtaumeln. Spucken. Ja, die Spucke geht nach unten. Und dann muss ich in die andere Richtung buddeln. Ja, die Spucke bleibt beim Mond im Weltraum. Ja, die geht nicht weg. Die fliegt neben dir her. Ja, also, wie orientiere ich mich da? Wenn ich vielleicht irgendwo auch außerhalb bin. Ich arbeite jetzt im Weltraum draußen und habe keinerlei Orientierungsmöglichkeit. Wie lokalisieren sich Schallquellen da in der Schwerelosigkeit? All das ist untersucht worden. Sie sehen also eine Fülle an Dingen. Und das Letzte, das geht wieder zu meinem Dr. Aschbacher als Klammer hin, das war Erdbeobachtungsmessung. Da haben wir Folgendes gemacht. Als Fibig über Österreich geflogen ist, so alle 90 Minuten einmal, ist er rundherum gekommen, nicht immer über Österreich natürlich. Aber wenn er über Österreich geflogen ist, dann hat er Aufnahmen gemacht. Und dann hat man genau auf dem Erdboden mit Flugzeugen aus 10.000 Metern Höhe Aufnahmen gemacht und aus 150, 200 Metern Höhe vom Hubschrauber aus und von der Erde. Und hat jetzt verglichen diese verschiedenen Aufnahmen des Bodens, wie sich die darstellen und so wichtige Erkenntnis für die Erdbeobachtungssatelliten bekommen. Das waren die ersten Experimente, die FIBÖG damals initiiert hat. Die Experimente des österreichischen Astromir-Projekts 91 sind 10 Jahre lang auf der Mir geblieben, bis sie kontrolliert zum Absturz gebracht wurde. Und man hat diese Experimente verwendet und sie waren wichtige und haben wichtige Ergebnisse geliefert für die weitere Weltraumforschung. Das war die Organisation. Da sind wir als Welser stolz, dass auch der Diplom-Ingenieur Bruno Josek dabei ist, ein Welser, als organisatorischer Manager. Wir zeigen in der Ausstellung auch einige Experimente her, beziehungsweise Geräte her. Und jetzt nach Austromir, der erste österreichische Satellit, das ist er. TUG-SAT-1, Technische Universität Graz, Satellit Nummer 1. Man schreibt natürlich, immer wenn man sowas Neues macht, schreibt man Nummer 1 hin, in der Hoffnung, dass man Geld kriegt für Nummer 2, 3, 4 und 5. Also darum steht 1 dort. Es war wirklich der erste Satellit, der am 26. Februar 2013 aus Indien gestartet ist. Und den können Sie in unserer Ausstellung sehen. Als 1:1 Modell, genauso ausschaut wie der Satellit. Wie groß glauben Sie, ist so ein Satellit? Es ist ein Nanosatellit. Ein kleiner, 20 Zentimeter Würfel. Er ist eingebunden in ein System der Beobachtung von den hellsten Sternen. Er hat eine Kamera drinnen, beobachtet die hellsten Sterne. Das Projekt heißt Bright. Da gibt es weltweit viele Satelliten, die hellste Sterne beobachten. Die Helligkeitsschwankungen dieser Sterne geben Auskunft über die Oberflächenbeschaffenheit, über die Zusammensetzung des Sterns. Das ist der Satellit. Und die Frage ist nun, da sind Sie also das Volumen, die 7 Kilogramm Masse, 6 Watt haben wir nur Stromverbrauch, das ist, oder Leistung besser gesagt. Das ist also ganz wenig. Wir haben da Sonnenpaneele drauf. Dort regelt man mit drei Achsen, rotierende drei Achsen hat man da, also rotierende Kreisel, die in alle drei Raumrichtungen sind, und je nachdem, ob man sie mehr dreht oder weniger dreht, kann ich orientieren mich. 800 Kilometer Entfernung, alle 100 Minuten kommt er, und wenn er über Österreich fliegt, fliegt er 10 Minuten lang über Österreich, dann sendet er die Daten herunter. Und der hat uns die Freude gemacht am Tag der Eröffnung der Ausstellung. Spurensuche, ich glaube, Sie waren dabei, haben Sie mir gesagt. Hat uns die Freude gemacht, dass er genau um 19.10 Uhr über Österreich geflogen ist. Und wir haben eine Live-Schaltung gehabt zum Kontrollzentrum in Graz und haben gesehen, wie die Daten hereinputzeln, die er dann abliefert. Und am nächsten Tag können die Studenten schon arbeiten mit den Daten.
Das heißt, der ist immer noch aktiv?
Der ist immer noch aktiv. Ist für 2 Jahre ausgelegt worden, ist immer noch aktiv. Jetzt haben wir also das dritte Jahr. Also ein Jahr geht sicherlich noch. Das war eine Kooperation der Technischen Universität Graz mit der Technischen Universität Wien, der Universität Wien und auch der Universität in Toronto. Dieser Nanosatellit. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass wir damit Hands-on-Training für Studentinnen und Studenten haben, denn die haben den Satelliten gebaut und die betreuen auch den Satelliten, die steuern ihn und bekommen dadurch ein Know-how, das ein österreichischer Student nicht bekäme, wenn Österreich nicht in der Weltraumforschung tätig wäre. Dann müsste man, wenn man sich für den Weltraum interessiert, auswandern. Das ist ein großer Benefit für uns alle, dass wir hier in Österreich Weltraumforschung betreiben. Das als Vorgriff schon auf die Frage, zu was brauchen wir das? Gibt es auch Weltraumfirmen in Österreich? Nun, da haben wir bei Austrospace haben wir eine Klammer, und hier sehen Sie, dass es mehrere Firmen gibt. Magna Steyr ist unter anderem auch dabei, und es gibt auch Zulieferfirmen. Ich nehme an, auch die Föst wird irgendwo Komponenten auch liefern.
Ja, ich glaube, irgendein Antriebspumpengehäuse für Ariane-Rakete, was es so war, irgendein Schmiedeteil.
Ja. Also, das sind jetzt diese Firmen, die sich hauptsächlich damit beschäftigen, und mit den Zulieferfirmen. Dann haben wir in Österreich mehr als 100 Firmen, die direkt in der Weltraumforschung tätig sind, mit über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wenn wir ja noch diese Zuliefergeschichten dazu nehmen, wie etwa Teilbereich Ihrer Firma und anderer Firmen, dann kommen wir auf eine viel größere Zahl natürlich direkt beschäftigter oder befasster Personen in Österreich. Zum Abschluss, halt mich halbwegs an die Zeit. Ein bisschen überziehen bin ich immer gewohnt. Ein Ausblick in die Zukunft. Wohin geht's die Reise überhaupt? Ist das die Zukunft, dass wir irgendwann einmal auf einem fernen Planeten unter einer Glasglocke leben werden? Ist das die Zukunft, dass wir also so ein künstliches Habitat errichten, um die Probleme, die es auf der Erde gibt, zurückzulassen? Was sind die geplanten Missionen, etwa der NASA? Die NASA sagt als Ziel, das muss ich auch immer nehmen, wir möchten 2035 den ersten Menschen zum Mars befördern. Das sind natürlich Herausforderungen. 2,5 Jahre Flugzeit hin, 2,5 Jahre Flugzeit zurück. In der kleinen Rakete. Sie müssen sich vorstellen, da isst man viel. Naja, ein halbes Jahr, wenn es optimal geht. Aber Sie müssen also immer auch, wenn Sie mit dem Flugzeug fliegen, die Kapitäne, die sagen, wir optimal fliegen wir 6 Stunden bis New York, aber was ist, wenn wir dort nicht landen dürfen, ich brauche Sprit für 8 Stunden. Also ein halbes Jahr ist das Minimum. Also ein halbes Jahr bis 2,5 Jahre sind Sie da unterwegs. Essen müssen wir mitnehmen. Ausscheidung, Produkte haben wir ein Problem. Das sind verschiedene Dinge, die jetzt gar nicht auf der technischen Seite nur liegen. Die ISS, die Raumstation, die 400 Kilometer entfernt von uns rotiert, um die Erde, soll noch bis 2024 in Betrieb sein. Man spricht davon vielleicht 2028. Aber das, wo sie momentan vor allen Dingen sich viele private Firmen draufstürzen, sind die wiederverwertbaren Antriebssysteme. Ist ein Unding, wenn ich da diese 3 Stufen habe und die 3. Stufe, die habe ich dann auf der Raumstation, aber die Antriebe, die 1. und 2. Stufe, gehen vollkommen verloren. Da ist man also von der NASA dabei. Von der ESA, die bauen die ISS sukzessive aus, zu einem Großlabor, Weltraumteleskope. Und die sind, also die ESA ist mehr auf die Datenerfassung. Nicht so sehr auf die Menschentransportmöglichkeit aus. Russen, auch dort wiederverwendbare Raumschiffe und Marsmission. Das ist klar. Die Russen müssen natürlich mit den Amerikanern im Wettlauf sein. Die Russen haben ja den ersten Satelliten gehabt, den ersten Menschen, der rund um die Erde mit Juri Gagarin gegangen ist, und die Amerikaner haben den ersten Menschen auf den Mond gehabt. Also da ist ein Wettrennen. Die Chinesen, die sind jetzt am Mondprogramm und die sind ja schon am Mond gelandet. Die haben vorgehabt, 2014, das war das Projekt, den Menschen auf den Mond zu bringen, und haben jetzt eine Raumstation, die sie ausbauen seit 2011. Das sind die Programme von Indien, Mondprogramm und Marsprogramm. Aber die wiederverwertbaren Raketen, das ist das, was momentan sozusagen das ist, wo man den Schwerpunkt setzt.
Neue Bilder zeigen die missglückte Landung der Falcon 9 hautnah. Eine Kamera direkt auf der Plattform fängt die entscheidenden Sekunden auf. Plötzlich kippt die Rakete um und explodiert. Eigentlich sollte die Trägerrakete auf einer schwimmenden Plattform im Atlantik unbeschadet aufkommen. So scheitert ein erneuter Versuch, das hunderte Millionen Euro teure Raumfahrzeug sicher zurück zur Erde zu bringen und dadurch erneut benutzen zu können. Die Gründe für den Crash sind noch nicht gefunden. Die Messwerte waren soweit in Ordnung. Darum ist nicht klar, was genau passierte. Wir müssen in die nächste Mission noch mehr Arbeit stecken. 3, 2, 1. Die eigentliche Mission der privaten Raumfahrtfirma SpaceX war jedoch gelungen. Ein Bilderbuchstart, beladen mit einer Dragon-Kapsel, startet die Falcon 9-Rakete. In Cape Canaveral in Florida bestaunen tausende Besucher, wie die Rakete mit über 1,8 Tonnen Ladung abhebt und die Versorgungsgüter wie geplant an der internationalen Raumstation ISS abliefert. Nur die Landung war dann ein Schlag ins Wasser. Die nächste Mission ist für Juni geplant. Dann wird die Raumfahrtfirma SpaceX zum dritten Mal versuchen, die Falcon 9 sicher zu landen. Gelingt das, wäre dies eine Revolution in der Raumfahrt. Raketen, die zwischen Erde und Weltraum pendeln, hat es zuvor noch nie gegeben.
So, sollen wir es jetzt irgendwie ausstellen können? Jetzt hat es ein Gelungenes gegeben, ja. Wollte ich gerade noch sagen, aber da komme ich nicht raus. Aber ich werfe es ohne dies. Ja, danke.
Neue Bilder zeigen die missglückte Landung der Falcon 9 hautnah. Eine Kamera direkt auf der Plattform fängt die entscheidenden Sekunden auf. Plötzlich kippt die Rakete um und explodiert.
Ja, ja.
Neue Bilder zeigen die missglückte Landung der Falcon 9.
Das ärgert uns immer wieder. Schau mal. So. Schauen wir, ob es jetzt.
Ja! Zum Abschluss komme ich zu unserer Ausstellung im Velios. Was können Sie dort sehen? Wie gesagt, bis 5. Oktober ist doch diese Ausstellung zu sehen. Da haben wir zunächst einmal Geräte von Austromir. Jetzt werden Sie sagen, Moment einmal. Die sind ja auf der Mir geblieben, die Mir ist abgestürzt, die ist also verglüht, die Geräte sind auch verglüht. Haben Sie vollkommen recht. Was wir zeigen, sind baugleiche Geräte. Denn bei jeder Raummission haben Sie mindestens zwei baugleiche Geräte. Ein Gerät ist auf der Raumstation oder auf der Mission und ein Gerät ist auf der Erde in der Kontrollstation. Wenn nämlich auf der Raumstation das Gerät einen Fehler hat, dann fangen die Astronauten dort in der Schwerelosigkeit nicht das Fehlersuchen an. Die funken den Fehler zu Boden. Am Boden wird der Fehler gesucht, es wird der Fehler nachgestellt, es wird der Fehler repariert und dann wird hinaufgefunkt. Ihr müsst die Schraube 54 einfach rausnehmen und mit dem Teil überbrücken, das wir euch mit der nächsten Lieferung mitschicken. Daher haben sie immer baugleiche Teile. Bei mir haben wir ein bisschen mehr gehabt, weil die Russen wollten auch ein gleiches haben, damit auch sie auf denselben Wissensstand sind wie die Österreicher. Aber wir haben also die österreichischen Zweitgeräte in unserer Ausstellung, die allerdings nur bis 5. September, weil es eben nur ein Gerät gibt. Nein, die Ausstellung ist bis 5. Oktober, aber diese Geräte von Austromir müssen wir am 5. September abliefern, weil anlässlich der Jahrfeier, 25-Jahr-Feier, am 2. Oktober das Grazer Institut eine Ausstellung macht und gesagt haben, die müssen uns bis dorthin brauchen wir sie, weil da am 6. September schon ein Fernsehfilm gedreht wird und darum haben wir es also nur. Da müssen Sie jetzt vor dem September kommen. Das hier ist ein ganz ein interessantes Gerät, das Sie hier sehen. Das ist ein bisschen havariert. Das hat nämlich das Pech gehabt, auf der Ariane 5 zu sein. Die 17 Sekunden nach dem Start zum kontrollierten Absturz, das heißt zur Explosion gebracht wurde. Dieses Gerät war da drauf. Ist im Sumpf von Französisch-Guyana gelandet. Dort haben wir es rausgefischt. Und jetzt halten Sie sich an, das funktioniert immer noch. So robust müssen diese Geräte gebaut sein. Das ist ein Gerät, ein Messgerät für die magnetische, ein Magnetometer, also das magnetische Verhalten zu untersuchen. Wir haben in der Ausstellung eine nachgebaute Soyuz-Kapsel, da können Sie sich reinsetzen. Auf Rüttelsitze können Sie den Start etwas nachvollziehen. Sie können auch virtuell an die Raumstation ISS andocken. Und Sie können auch im Dreiachsentrainer sich sozusagen die Astronautentauglichkeit bescheinigen lassen. Meine Damen und Herren, zum Abschluss kann ich das Fragezeichen wohl weggeben. Österreich ist eine Weltraumnation. Das Einzige, was wir nicht haben, ist eine Raketenstartrampe. Aber die braucht man nicht. Da haben wir gute Verbindungen, etwa nach Indien, wo das also kostengünstig machbar ist und wo man solche Satelliten freisetzen kann. Das Wichtige, was wir haben in Österreich, ist die Hirnkapazität unserer Leute. Das bedeutet, wir sind anerkannt bei allen Weltraumagenturen als ein Partner, der es ermöglicht, durchaus auch auf unkonventionellem Weg manchmal Projekte ins Laufen zu bringen. Und die Fäden laufen in Graz zusammen. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen einen Stolz beigebracht, Österreicherin und Österreicher zu sein. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, danke für die vielen Informationen und Einblicke, die man da gewinnen konnte, die man dann noch vertiefen kann in der Ausstellung. Die Frage ans Publikum, gibt es Fragen, gibt es Wortmeldungen zu dem Gehörten? Bitte, einmal Mikrofon bitte.
Ich habe keine Frage, Herr Ludwig, aber ein Statement, auch weil es aufgezeichnet wird und es dann jeder anhören muss, der sich das anhört. Ich finde es sehr wichtig und sehr bedeutungsvoll, was Sie machen, nämlich Wissen über Naturwissenschaft, Technik, auch Raumforschung zu vermitteln, weil nämlich laut PISA-Untersuchungen auch in Österreich das Interesse und das Verständnis für Naturwissenschaften sehr gering ausgeprägt ist. Die erste Instanz wären die Eltern, die das vermitteln könnten. Die machen das nicht sehr gut. Die zweite Instanz wären die Lehrer, die in der Grundschule hauptsächlich Lehrerinnen sind. Die haben auch wenig Interesse an Naturwissenschaften und Technik, können und wollen es den Schülern auch nicht vermitteln oder sehr wenig. Die nächsten Instanzen sind die höheren Schulen. Es gäbe noch die Medien. Die Medien sind immer schnell da, wenn sie sagen, die Schüler brauchen mehr politisches Wissen oder mehr Wirtschaftswissen. Ich höre nur sehr selten, die Schüler bräuchten mehr naturwissenschaftlich-technisches Wissen. In den Nachrichten gibt es den Klaus Buttinger, wo Sie auch schreiben, das ist einer der wenigen. In den oberösterreichischen Fernsehmedien kann ich mich erinnern, vor 25 Jahren waren Sie der Astronomie-Experte Leo Ludwig. Ich kann mich an das erinnern. Seither habe ich nur ganz wenig bis gar nichts über Naturwissenschaft und Technik in diesem Umfang gehört. Und das ist traurig und deswegen ist es sehr gut, dass es Sie gibt. Sie begeistern die Leute, leider die, die es eh nicht bräuchten, die anderen sitzen zu Hause. Und mit dem Velios und ähnlichen Dingen schafft es Österreich vielleicht auch mehr Verständnis und Interesse an Naturwissenschaft und Technik zu generieren und zu bilden. Und das finde ich sehr gut. Danke sehr.
Danke. Danke vielmals für Ihre Anerkennung. Ich möchte nur dazu sagen, Sie haben in vielerlei Hinsicht natürlich recht, dass es immer wieder auch in Sonntagsreden von Politikern heißt, wir brauchen gerade als Industrieland Oberösterreich mehr Techniker, mehr Naturwissenschaftler, dass das aber viel zu wenig Nachhall findet. Vielleicht sind die Gründe hier durchaus auch darin zu sehen, dass wir viel zu wenig noch, betone noch, darauf Wert gelegt haben, in den Schulen Naturwissenschaft so zu vermitteln, dass es nicht abschreckend ist. Ich habe gerade heute, weil Sie die Volksschullehrerinnen angesprochen haben, ich komme gerade heute von einer Fortbildung mit Volksschullehrerinnen. Unter dem Thema haben wir gearbeitet, so attraktiv kann Sachunterricht, / Physik, unterrichtet werden und haben für Volksschullehrerinnen Physikexperimente und auch Zugang zu Physik gearbeitet. Aber da waren halt 23 Lehrerinnen da. Das ist vielleicht ein Tropfen auf den heißen Stein, aber da müsste man durchaus noch mehr geben. Aber ich bin froh und dankbar, dass es doch Medien gibt. Oberösterreichische Nachrichten haben sie genannt. Ich habe auch hier diese kleinen Bücher von mir mit, wo diese Rubriken gesammelt drinnen stehen. Velios, Ars Electronica Center, Kepler Salon, das sind Stellen, die sich ja dieser Aufgabe verschreiben, nämlich auch Technik und Naturwissenschaft so hinüberzubringen, dass man sie spannend und interessant machen kann. Und es ist spannend und interessant. Danke vielmals.
Gibt es weitere Fragen? Dann bitte.
Technische Frage. Es wird immer behauptet, dass sehr viel Weltraummüll bereits rumfliegt. Erste und die zweite ist, wie weit steht es mit dem neuen Navigationssystem, mit dem europäischen, dem Copernic oder Galileo heißt das, ne?
Ja, also letzte Frage, Galileo, da ist man dran, das wird also ausgebaut, da ist auch die DLR, die Deutsche Luftfahrt- und Raumfahrtgesellschaft, dabei, die unter anderem ein sehr großes Institut bei München unterhält. Das erste war der Weltraummüll. Das ist natürlich eine interessante Geschichte. Der ist in der Tat ein Problem. Wenn man alle Teile, die da so herumsausen im erdnahen Orbit, also so zwischen 400 und 800, 900 Kilometern Entfernung zusammenzählt, dann kommt man auf 600.000 Kleinteile. Die sausen da herum, muss man sich vorstellen, mit 28.000 Kilometer pro Sekunde.
Pro Stunde.
Pro Stunde. Ja. Und wenn Sie jetzt da, und das ist bei dem Tuxat da, wenn wir da zurückgehen irgendwo, kommen wir zum Tuxat wieder mal hin. Schauen wir mal, da sind so goldene Paneele drauf. Das sind Schutzschilder, die vor diesem Weltraummüll schützen sollen. Ja, also das, was da so golden ist, das Schwarze, das sind die Solarzellen, und das Goldene, das ist Schutz gegen diesen Schlag von solchen Kleinteilen. Man denkt, also eines ist auf alle Fälle klar, diese Kleinteile werden irgendwann einmal in die Erdeatmosphäre eintauchen und dort verglühen, denn sie haben ja kein Hochvakuum dort. Vakuum, das ist immer so ein Begriff, also der Physiker sagt ja nicht Vakuum und meint damit, da ist nichts da, sondern der Physiker sagt ja, wie viele Teilchen pro Million oder pro Kubikzentimeter sind da vorhanden, und da haben sie immer noch auf dem Mond haben sie immer noch 10-mal mehr Teilchen auf einen Rauminhalt gemessen als etwa im Large Hadron Collider im CERN, im GAMF, also in der Beschleunigungsröhre. Das heißt also, es sind Teilchen da, die bremsen diese Teilchen ab und irgendwann einmal fallen die hinein. Sie müssen auch die ISS mehrmals im Jahr wieder einen Schubs geben, weil sie abgebremst wird und immer näher an die Erde herankäme. Das heißt also, das Problem löst sich natürlich nicht in Bälde, aber immer wiederum kommen Teilchen herein. Aber es bleibt bei dieser Zahl, denn bei jedem Start haben sie solche Bruchstücke, die auch dann in diesem erdnahen Orbit dann herumkreisen. Da denkt man auch an so Sammlungen, da denkt man auch an Staubsaugersysteme, die man also entwickelt.
Ja, eben weil der Nachschub an Satelliten jetzt gerade mit Indien, China und so weiter enorm zu, nicht? Also ja. Als das Verglühen, also die Bilanz ist immer positiv von der Generierung von Müll. Nicht?
Also der Herr Dr. Josek, der bis vor kurzem noch in Graz ja tätig war, jetzt ist in der Pension, hat gesagt, also bevor ich da in eine Rakete einsteigen würde, da tue ich lieber nur Bungee-Jumping machen. Weil, dass da irgendwas passiert und die Astronauten, wenn sie da zum, in der Rakete zur Raumstation transportieren, wir müssen immer einen Schutzanzug anhaben, während des ganzen Fluges, dass wenn hier, also ein Schlag auf die Haut ist, die da durchschlägt, die Haut unter Luftdruck sofort rapid abfällt, geschützt sind. Da sind sie also in so einem Druckanzug nach wie vor auch drinnen, so ein Raumanzug, während des ganzen Fluges. Das ist halt schon ein gewisses Problem, dieser Müll.
Ich möchte noch mal kurz auf die sozusagen Position Österreichs jetzt in der Weltraumforschung zurückkommen. Wenn man jetzt Österreichs Einsatz und auch den, also auch finanziellen Einsatz natürlich, personellen Einsatz, vergleicht mit anderen westlichen oder europäischen Staaten, ist man da auf einem vergleichbaren Niveau oder
also der,
eher unterdurchschnittlich?
Also der Einsatz Österreichs, jetzt von der Politik her, würde nicht einmal gestatten, dass wir einen Staat eine Rakete hinbringen.
Was wahrscheinlich für viele kleine Staaten gelten wird, aber sozusagen ja. Im gemessen
also, wir können, was die finanzielle Seite anlangt, hier nicht mithalten. Ja. Ja? Wir sind da in einem Bereich von um die 100 Millionen Euro.
Die man pro Jahr aufwendet.
Mhm. Firmen sind vom Umsatz her angesiedelt bei etwa dem Doppelten für die Weltraumaktivitäten, die sie haben. Wenn sie heute wiederverwertbar, also diese Rakete, die der Herr Königsmann da im Atlantik versenkt hat, da waren seine 100 Millionen locker los. Also da können wir nicht mit. Das ist auch nicht unser Sinn und Zweck, aber wie Sie von Ihrer Firma wissen, da sind Antriebsmodule, haben Sie gesagt, machen Sie, also Teile.
Ich glaube Gehäuse für Pumpen,
Treibstoffpumpen, genau, glaube ich. Genau, es werden spezifische Dinge gefertigt, die man nicht in einer großen Firma, eine große Firma macht zum Beispiel bei manchen, auch beim Autobau, nicht irgendwelche Kleinteile. Weil das rechnet sich für die große Firma nicht. Da gibt es Spezialfirmen, kleine Firmen und die machen dann also diese Komponente. Und da sind wir dabei. Also da haben wir bei Komponentenlieferung sind wir dabei. Wo wir dabei sind im wissenschaftlichen Bereich, da sind wir sehr gut dabei. Jetzt könnte man natürlich die Frage aufgreifen und sagen, ja, wenn wir in Pisa so schlecht sind, warum sind wir im wissenschaftlichen Bereich so gut? Also das wäre auch einmal eine Frage, die man da erörtern muss. Wir sind da Masochisten, meine Tochter lebt in den Niederlanden und wenn die bei Pisa schlecht sind, habe ich sie einmal gefragt, die ist auch Lehrerin, habe ich sie gefragt, was sagen noch die Niederländer, sagt sie, Pisa interessiert in den Niederlanden keinen. Ja, wir sind da masochistisch und reiten dort herum, aber wir haben diese guten Erfolge der Wissenschaftler, kommen ja auch nicht von ungefähr. Also das sind wir, wissenschaftlich sind wir anerkannte Partner. Ich meine, nicht von ungefähr ist der Herr Dr. Aschbacher der Direktor bei der ESA geworden. Ein Mikrofon.
Bitte, ja.
Nur eine kurze technische Frage, TUCSAT 1, wenn da oben eine Beilagscheibe, eine größere mit 28.000 km/h fliegt, wie geschützt ist der wirklich?
Ja.
Ich meine, wenn der aufprallt, dann ist, glaube ich...
Sehr viele dieser Teile fliegen in dieselbe Richtung, weil wir ja in dieselbe Richtung starten und die Satelliten loslassen. Das heißt also, es ist nicht so... Das ist höchst unwahrscheinlich, dass 28.000 Kilometer pro Stunde von der einen Seite und 28.000 von der anderen kommen. Das ist nicht sehr realistisch. Das Schwierigste ist immer das Durchstoßen. Wenn wir dann im Orbit kreisen, dann sind es also kleinere Steinschläge. Da ist diese Schutzummantelung ausreichend.
Ich hätte nur eine Frage, was die weitere Zukunft von der Raumfahrt betrifft. Jetzt fliegt man ja vielleicht bis zum Mars, das ist nicht sehr weit. Aber wenn man wirklich einmal daran denkt, zu einem anderen Stern irgendwas zu bewegen, dann braucht man ja Antriebe, die sehr schnell die Dinge hinten ausstoßen, sowas wie einen Photonenantrieb. Gibt es da jetzt schon neuere Konzepte, wo man glaubt, man kann sie irgendwie in den nächsten 100 Jahren realisieren, und wie viel Energie wird da reingesteckt und Geld in solche Antriebssysteme? Oder lässt man das bleiben und will in unserem Sonnensystem mehr machen?
Also meines Wissens nach sind ernstzunehmende Überlegungen nicht die, dass wir etwa zum nächsten Fixstern reisen. Das ist der Alpha Centauri, der 4,5 Lichtjahre von uns entfernt ist. Selbst wenn wir theoretisch mit Lichtgeschwindigkeit fliegen könnten, würden wir 4,5 Jahre brauchen. Also wenn wir realistischerweise das ansetzen mit einem Antrieb, dann sind wir hier länger unterwegs, als ein Mensch lebt. Da kann man sich nur, und das ist jetzt utopisch, sich vorstellen, dass eine Familie sagt, wir fliegen dorthin, die zeugen relativ viele Kinder, dann muss man eine zweite Kette haben, weil wir sonst Inzucht betreiben, die eine andere Familie hat, dass wir also mehrere Generationen produzieren. Aber da sind wir jetzt im Fiktiven, im Science-Fiction-Bereich. Also ernsthaft wird hier sicherlich nicht überlegt, zu einem anderen Stern zu fliegen. Wir haben im Vorgespräch auch ein bisschen darüber gesprochen. Ist es überhaupt sinnvoll, sich ein Habitat auf dem Mars vorzustellen? Wenn man also sozusagen sagt, auf der Erde gibt es so Gelände, wo ich nicht leben kann, Sahara zum Beispiel. Ja bitte, jetzt sage ich eines. Wenn ich zum Mond fliege, dort also eine Glaskuppel baue, die sich selbst versorgt, warum baue ich nicht diese Glaskuppel, die sich selbst versorgt, in die Sahara? Weil da spare ich mir die Kosten des Transports dorthin. Das heißt also, auch diese Missionen, Mensch auf Mars, Mensch auf Jupiter, sehe ich persönlich nicht als sehr realistisch an.
Bitte, es gibt da eine Frage. Moment, dahinter.
Ich möchte zurückkommen auf die Anfänge der Weltraumfahrt. Soweit mir bekannt ist, haben österreichische und deutsche Wissenschaftler ganz entscheidend beigetragen zur russischen Weltraumfahrt und die Sputnik-Steuerung entwickelt und auch die russischen Raketen. Also die sind nach dem Zweiten Weltkrieg von den Russen verhaftet worden und zwangsverpflichtet worden, zur Wiedergutmachung für die russische Weltraumfahrt zu arbeiten. Die Amerikaner haben sie den Werner von Braun geschnappt und die Russen aber ganze Haufen von Wissenschaftlern, da waren Österreicher auch dabei. Also wissen Sie doch etwas Näheres davon?
Das ist vollkommen richtig, dass natürlich nach einem Krieg auch die entsprechende Intelligenz, wenn sie von einem anderen Land kommt, dort weiterarbeitet. Aber wir haben jetzt hier bei unseren Recherchen und auch, es gibt da ein sehr gutes Buch auch von Herrn Dr. Bruno Besser, ein Wissenschaftler am IWF in Graz, am Institut für Weltraumforschung, der die Österreicher aufgelistet hat, die in der Weltraumforschung tätig sind. Auch dort ist dieser Bereich nicht behandelt worden, weil aus begreiflichen Gründen von den Russen hier nicht ganz gesicherte Daten vorhanden sind, zumindest soweit ich das von Herrn Doktor besser weiß.
Zur Frage nach der Suche nach neuen Habitat, also extraterrestrisch oder extraplanetarisch. Sie als Physiker wissen sicher, dass die Lebensdauer unseres Planetensystems und der Sonne beschränkt ist. Also rein human, historisch, die 300 Millionen Jahre, die Erde noch oder die Sonne noch lebt, schaut sehr viel aus. Aber im Vergleich zu den 12 Milliarden Jahren, die Sonne insgesamt gelebt hat, ist das nur mehr sehr wenig. Das heißt, die Erde wurde geboren und stirbt, die vergeht, die Sonne auch. Und die Frage ist halt, ob sowieso, ob der Mensch diese Biosphäre nicht schon vorher zerstört, selber, die Kraft hätten wir dazu, ne? Und ob wir dann, falls wir das überleben, diese internen Reibungen da in den Gesellschaften, dass wir dann das Sonnensystem verlassen können. Also da wird es wahrscheinlich Antriebe geben müssen, die extrem dematerialisieren, also dieses Beamen, wie die Science Fiction da sagen, nicht? Weil damit man die Lichtgeschwindigkeit überwindet, also so mit mechanischen Rückstoßprinzip, das wird der Vergangenheit angehören. Gibt es da schon irgendwelche?
Wir bewegen uns, weil Sie mich als Physiker angesprochen haben, wir bewegen uns momentan auf dem Boden, dass wir anerkennen, dass die Relativitätstheorie gültig ist. Wir haben keine Befunde, dass das nicht der Fall ist. Solange, und das ist ja physikalische Wissenschaft, solange kein Experiment da ist, das dem widerspricht, was gültige Theorie ist, gilt die Theorie. Daher beschäftigen sich nur Leute wie auch jene, die unter Umständen Perpetuum mobile Anhänger sind, mit Geschwindigkeiten, was sagen wir so, mit Transportgeschwindigkeiten und mit Informationsgeschwindigkeiten von Überlichtgeschwindigkeit. Auch das, was Herr Zeilinger zum Beispiel macht mit der Teleportation, können wir hier nicht heranziehen. Das hat andere Begründungen. Und eine Perspektive aufzubauen auf Millionen Jahren. Wir haben in der Vergangenheit sehr viel erlebt, wo wir auf Neuigkeiten draufgekommen sind. Also ernsthafte Wissenschaftler beschäftigen sich nicht damit, sozusagen sich zu überlegen, was machen wir in 300 Millionen Jahren oder noch später mit den Menschen hier. Das ist auch eine eher durchaus ernstzunehmende philosophische Frage, aber hat mit der physikalischen Aufgabenstellung der Leute, die hier jetzt arbeiten, eher wenig zu tun. Also da sind wir, das ist nicht im Fokus. Es ist auch zu fragen, aber wie gesagt, ich bin ja nur ein beschreibender Physiker und ein lehrender Physiker. Ich bin also nicht jetzt in der Weltraumforschung direkt tätig, aber auch die bemannte Raumfahrt zu anderen Planeten unseres Sonnensystems hat eher den Grund, dass wir mit diesem Weltrenngedanken Gelder lukrieren können. Weniger, dass das wirklich, es ist ja schon eine Schwierigkeit für Otto Normalverbraucher einen Raketenstart zu überleben. Und Sie müssen sich dann vorstellen, wenn Sie dann eine es ist ja für manche Leute schon fast nicht möglich, dass sie 31 Stunden fliegen und dann in Australien landen. Und jetzt rechnen wir von einem halben Jahr fliegen zum Mars oder dreiviertel Jahr. Also Sie sehen, da sind also schon manche Dinge, die wir brauchen. Ich glaube schon, dass also der Aspekt, wir wollen einen Menschen, also die Fragestellung, wir wollen einen Menschen auf den Mars bringen, uns Erkenntnisse bringt, uns Forschungsergebnisse bringt, die wir auch dann nutzen können, wenn wir niemanden auf den Mars bringen. Weil die Fragestellung einfach eine so herausragende ist. Aber dass wir einmal hergehen und sagen, so, Österreich, Klimakatastrophe, lassen wir weiter wandern, dann haben wir da Wüste in Österreich und die dann verbliebenen 2 Millionen Österreicher, die dann nur leben, die fangen wir in ein Raumschiff und zum Mars. Das ist meiner Meinung nach Utopie.
Was für mich ein bisschen weniger nach Utopie klingt, ist das, wie Sie gesagt haben, private Raumfahrt, SpaceX. Es wirkt da ein bisschen wie vielleicht ein Geschäftsmodell, oder? Also sozusagen, dass man mittelfristig versucht, potente, zahlungskräftige Kundschaft mit sozusagen dem Schlagwort Raumfahrt und Weltraum zu locken.
Es gibt immer Utopien. Der Herr Schmiedl, Transport, 102 Briefe mit einer Rakete zu transportieren, ja, da kann ich sagen, für das brauche ich es wirklich nicht. Ja, weil vom Schöckl noch St. Radigund, da ist der Reiter schneller gewesen als die Rakete, weil bis die gefüllt wurde, etc. Ja? Mhm. Aber diese Utopie hat was anderes beflügelt. Also da bin ich schon bei Ihnen. Die Utopie brauche ich.
Davor nochmal? Genau. Einmal da und dann.
Herr Ludwig, ich habe jetzt eine Frage bezüglich der Herrn Stephen Hawking. Was halten Sie von seiner Aussage, dass die Menschheit eine multiplanetare Spezies werden sollte?
Bitte?
Stephen, dass die Menschheit eine multiplanetare Spezies werden muss, um ihrer Massenaussterben zu entgegen.
Ja, da würde ich einmal anfangen bei der multinationalen Gesellschaft. Also da würde ich meinen, da sollten wir einmal damit beginnen, dass wir eigentlich nur Inländer in einem Land sind, und in 190 Ländern oder was Ausländer sind. Und da sollten wir einmal beginnen, dass wir hergehen und sagen, versuchen wir einmal die Grenzen zu öffnen und zu sagen, wir sind Bürger einer Welt, einer einheitlichen. Und dann, wenn das gelungen ist an dieser Utopie, möchte ich sogar mitarbeiten und arbeite ich auch mit, um begreiflich zu machen dort, wo ich kann, dass der andere uns immer nur beflügelt und nicht bedrängt. Denn in der Wissenschaft, da komme ich zu dem heutigen Thema zurück, in der Wissenschaft sind wir deswegen so begehrt, weil wir als Österreicher einen anderen Ansatz einbringen als in einer Vorstellung der Amerikaner oder der Chinese oder der Russe, weil wir anders an die Sache herangehen oder wie ein Mensch aus Ihrem, wo Sie herstammen, aus Ihrem Erdbereich, ganz andere Denkerrichtungen vorgeben. Und nur, wenn wir die beiden zusammenbringen, etwas Positives entsteht. Also, das sollten wir mal schaffen. Und wenn wir das geschafft haben, dann schauen wir uns an, ob es nicht woanders auch noch gescheite Leute gibt auf einem anderen Planeten und schauen wir, dass wir mit denen kooperieren.
Und wie man dorthin kommt. genau.
Ich habe noch einen ganz kurzen Punkt zu Ihrer Frage drüben. Also genau das Problem, was ist, wenn die Sonne stirbt und damit auch die Erde und wie kann man das Leben weiter transferieren, haben sich angeblich ernstzunehmende Forscher auch schon Gedanken gemacht. Ich kann mich erinnern, vor über 10 Jahren oder so habe ich ein Buch gelesen von einem Physikprofessor, Frank Tipler oder Tipler oder wie der geheißen hat. Der hatte die Idee, so wie der Herr Ludwig gesagt hat, es ist sinnlos, Lebewesen wie Menschen in ein anderes Sternensystem zu bringen. Das funktioniert nicht. Aber man könnte alles, was den Menschen ausmacht, in Computersystemen emulieren und sich selbst reproduzierende Computer-Robotersysteme machen und mit denen sozusagen sukzessive das fremde Sonnensysteme erobern. Das ist die Idee, nicht wirkliche Lebewesen von der Erde dorthin zu bringen, sondern künstliche Wesen zu bauen, die sich reproduzieren und so weiter.
Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Antwort, die wir hier oder Statement, das man dazu geben kann, ist, wenn wir es glauben, dass das Leben, das menschliche Leben nur so stattfinden kann, wie es wir hier erleben, nämlich auf Aminosäurebasis, auf diesem, dann ist das ja auch schon eine Einschränkung. Möglicherweise gibt es in unserem großen Universum Lebewesen, die auf eine ganz andere Basis entstanden sind. Und das wäre für mich spannend, mit denen in Kontakt zu treten. Und das wird auch gemacht. Wir schicken ja immer wiederum Signale hinaus, um festzustellen, gibt's da irgendwo Menschen, die diese Signale auffangen? Denn eines ist klar, Leben passiert nicht so häufig, aber in dieser Vielzahl an Planetensystemen und Sonnensystemen, die es gibt, ist es wieder für mich höchst unwahrscheinlich, dass es just nur einen einzigen Planeten geben soll, wo es menschliches Leben gibt. Und darum schicken wir da so Signale hinaus. Nur bin ich wieder skeptisch, dass wir da in Kontakt treten können, denn die müssen ja die Geräte haben, genauso wie unsere, die diese Signale auffangen. Die müssen auf demselben Wissensstand sein, wie wir jetzt sind. Und nicht, wie wir in der Steinzeit wir waren. Weil vielleicht hat es da Signale gegeben von Lebewesen aus dem Universum, die uns in der Steinzeit erreicht haben, aber wir haben kein Aufnahmegerät gehabt. Und jetzt, wo wir das Aufnahmegerät hätten, sind die ausgestorben. Also das sind durchaus spannende Fragen, die uns auch richtig in philosophische Gedanken bringen. Und darum ist gar nicht so abwegig, dass sich Physiker damit beschäftigen, weil sie durchaus sagen, wenn es die Möglichkeit gibt, dass es vielleicht so Lebewesen irgendwo fernab von unserer Erde gibt, dann sollte man solche Signale rausschicken. Und Zeichnungen und was da alles gemacht wird, wird da also permanent hinausgeschickt in den Weltall. Weil vielleicht gelingt's. Aber ernsthaft, dass jemand sagt, also ich werde es nur erleben, kenne ich da niemanden.
Da fällt mir Carl Sagan war ja ein bekannter Physiker, der sich auch genau mit dieser Frage beschäftigt hat, der glaube ich auch mitgearbeitet hat an dieser Goldplatte, die dann bei den Pioneersonden waren, erlebt leider niemand. Der hat sich damals auch sehr damit beschäftigt, wie kann man das Interesse an Raumfahrt und so weiter einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Also der hat da Bücher geschrieben, Fernsehsendungen. Unser Kosmos ist auch im deutschsprachigen Grenzen hochinteressante Beiträge, die
Heinz Haber war zum Beispiel einer in Deutschland, in unserer Jugend, der das gemacht hat. Also es gibt da schon einige Ansätze und darum sind auch solche Veranstaltungen wie hier und auch solche Ausstellungen notwendig. Und es etabliert sich in Österreich schon langsam. Wir waren natürlich sehr humanistisch lastig in der Vergangenheit und jetzt kommt man schon langsam drauf. Physiker sind auch nicht ganz dumme Menschen. Naturwissenschaft und Technik ist auch nicht nur schlecht. Und es gibt mehr und mehr auch solche Möglichkeiten, auch nicht nur in den Oberösterreichischen Nachrichten, in anderen, in der Presse zum Beispiel, haben sie einmal in der Woche eine Beilage drinnen, wo auch Rubriken sind. Es wird schon langsam.
Da hätte ich zum Abschluss vielleicht noch einen Denkerstoß. Ich bin auch darauf gestoßen und sage, da gibt es eine Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 2012, man kann jetzt davon halten, was man will. Die Frage lautet, soll im Rahmen der EU mehr Geld für Weltraumforschung ausgegeben werden? Und da sind in allen EU-Ländern Menschen gefragt. Und Österreich war jenes Land mit dem höchsten Anteil jener, die gesagt hat, nein, eher nicht. 36% haben das gesagt, keinesfalls oder eher nicht. Der EU-Durchschnitt ist bei 22. Das kann vielleicht mit dem Dasein Österreichs als Nettozahler zu tun haben, weil auch in Schweden und in Holland sehr viele Nein gesagt haben. Ist vielleicht aber auch ein bisschen ein Ausdruck einer vielleicht, ja, ich würde sagen, nicht gerade Affinität zur Technik und Naturwissenschaft. Und ich denke, wenn sowas wie das Velios oder andere Veranstaltungen oder natürlich auch der Kepler-Salon ein bisschen was dazu beitragen, dass das verbessert wird, dass sozusagen das Mysterium Technik und Naturwissenschaft ein bisschen gelüftet wird, dann war es wert, auf jeden Fall. Und in diesem Sinn möchte ich mich auch bedanken, dass Sie heute bei uns waren. Mich bedanken auch für die Ausstellung und für die Arbeit, die Sie da hineinstecken. Und ja, würde mich freuen, wenn Sie noch da bleiben, weil der Kepler-Salon hat noch eine Stunde, also bis um 22 Uhr offen. Es wird auch noch verköstigt. Ja, in diesem Sinn,
danke. Dank. Danke. Dankeschön.
Ganz kurz, bevor alle davonrennen, muss ich noch ein paar Sachen sagen. Und zwar die nächste Veranstaltung ist schon am kommenden Sonntag, am 17. Juli, um 15 Uhr gibt es wieder ein Death Café hier im Kepler-Salon. Und am Montag, 18. Juli, der letzte Kepler-Salon vor der Sommerpause. Und zwar ist die Katharina Schmidt, eine Autorin und Journalistin, zu Gast und referiert über eine sonderbare Stille, warum der Tod ins Leben gehört. Nächsten Montag, 18. Juli. Am Sonntag ist Death Café um 15 Uhr und am Montag, wie gewohnt, um 19:30 am Abend Kepler Salon. Halb acht, 19.30 Uhr, so wie immer. Wenn Sie noch Fragen oder Informationen brauchen, das Quartalsprogramm liegt auf, Sie können sich zum Newsletter anmelden dort hinten. Und wie gesagt, es gibt noch einen Infodesk der Freunde des Kepler Salons dort hinten. Vielen Dank. Ja.